Herr, so höre dieses unser Rufen. Sei du wirklich unter uns gegenwärtig als der eigentliche Lehrmeister, du Jesus, und zeige uns den Vater. Wir wollen in diese Bitte des Philippus einstimmen, dass du uns hineinführst in dieses unbegreifliche Geheimnis, den Urquell allen Seins, dass du uns immer tiefer offenbarst, dass dieser Vater nicht ein ferner Gott ist, sondern einer, der eine unwahrscheinliche Sehnsucht nach mir hat. Ja, der sich, obwohl er nichts braucht, mit Freuden von mir lieben lässt, zu meinem eigenen Glück. So bitten wir dich für diese Tage. Zeige uns, Jesus, den Vater. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich denke, Jesus ist allen bekannt. Mit dem haben Sie, sonst wären Sie wohl nicht da, persönliche Beziehung oder mindestens sachliche Beziehung, ich weiß nicht. Heiliger Geist ist in den letzten Jahrzehnten auch bekannter geworden. Aber man hat umso mehr den Eindruck, dass der Vater vergessen worden ist. Wenn Sie einmal das Kirchenjahr hernehmen, da finden Sie alle möglichen Feste, mehrere Feste, die Jesus zum Inhalt haben, den Heiligen Geist zum Inhalt haben, Dreifaltigkeit, heilige Familie, alles. Aber Sie finden kein Fest, das zur Ehre des Vaters ist. Das ist eigentlich etwas ganz, ganz Komisches. Und keiner hat eine Antwort darauf. Aber er selber wünscht sich so etwas. Er will uns näher kommen. Und es gibt aus den Jahren, aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, diese Schwester, diese Madre Eugenia in Norditalien, die diese Offenbarungen des Vaters empfangen hat. Sie wurden geprüft, auch Pius XII. Hat sich darum gekümmert, wurde anerkannt. Das sind so persönliche, so wunderbare Aussagen, aber es ist nichts Neues. Sie finden das alles in den Psalmen, bei den Propheten, im Neuen, im Alten Testament finden Sie wunderbare Aussagen, wo der Vater sein Verhältnis zu Ihnen und zu mir ausdrückt. Aber diese Offenbarung durch die Madre Eugenie erfrischt noch einmal das Ganze, macht uns noch einmal bewusst, bringt uns den Vater näher. Bei Jesus gibt es, was die Beziehung angeht, in die wir mit ihm eintreten können, normalerweise keine großen Probleme, aber beim Vater. Nicht jeder bekommt eine Beziehung zum Vater, Gott. Manche haben eine sehr tiefe, aber manche können nicht einmal Vater sagen. Dann kommt bei ihnen alles rauf. Wo es wirklich einmal zuerst darum geht, dass das, was da schiefläuft, vom Herrn selber geheilt werden muss, damit wir zu dem Vater finden, der er ist. Das wollen wir also in diesen Tagen einfach betrachten. Wir wollen von Worten der Schrift oder auch von Worten der Madre Eugenie einfach zu diesem großen Geheimnis des Vaters, seiner Liebe zu uns hinführen lassen. Das Wichtigste bei Exerzitien ist aber nicht so sehr das, was wir hören. Das kann helfen, muss nicht helfen, kann helfen. Das Entscheidende ist die ganz persönliche Erfahrung mit Gott. Darum heißt es exerzieren. Exerzitien kommt von exerzere, üben. Ich übe mich ein, das heißt, ich denke nicht einfach nur nach über Gott, das darf ich selbstverständlich im Sinn der Betrachtung, sondern ich übe mich ein in den Umgang mit Gott. Deshalb ist die wichtigste Zeit der Exerzitien, wo ich mit ihm allein bin, im Gebet oder im einfach Dasein vor ihm, je nachdem, wo einer steht in seiner Gebetssituation. Wenn Sie wir, oder nicht wir, sondern die ganze Kirche spricht ja schon Ja, man kann schon was sagen, 10, 20 Jahren intensiver von der Neuevangelisierung. Spricht jetzt ganz deutlich vom Jahr des Glaubens, auf das wir zugehen. Jetzt, das alles ist ja nur möglich, wenn ich einem Gott begegnet bin. Wenn ich ihm nicht begegnet bin, kann ich kein Zeuge sein. Und dann gibt es keine Evangelisierung. Einen theoretischen Gott, den juckt die Welt nicht. Götter hängen genug in der Gegend rum. Sondern die Menschen wollen einem Menschen begegnen, der diesem Gott begegnet ist. Und das ist der Sinn der Exerzitien. Dass ich überhaupt einmal in die Begegnung mit ihm komme oder in eine vertieftere Begegnung mit ihm, um noch mehr Zeuge zu sein. Die Leute von heute, die wollen keine theoretischen Vorträge, nicht? Sondern die wollen Zeugen hören. Die wollen Menschen begegnen, denen man es ansieht, die sind Gott begegnet. Die strahlen etwas aus, da ist etwas da. Die sind anders, die sind verändert. Und die Begegnung mit Gott verändert den Menschen. Und das geht manchmal schlagartig, da man nur mit dem Kopf schütteln kann. In Ausnahmefällen. Aber normalerweise wächst man hinein in diese Beziehung, so wie man auch in eine menschliche Beziehung hineinwächst. Und gerade auch das Anliegen von Papst Benedikt für das Jahr des Glaubens ist ja, dass wir in eine tiefere Du-Beziehung zu Gott kommen. Wenn Sie die Ansprachen alle die letzten, man kann sagen, letzte Jahre und so weiter immer anhören, es geht ihm dauernd um diese Du-Beziehung zu Gott. Auch wenn er jetzt in Deutschland war. Aber die das suchen, die haben ihn verstanden. Aber die nur irgendwas reformieren wollen, äußerlich, ohne Gottes Beziehung, die haben es nicht verstanden. Das war mein Eindruck. Und es geht heute unbedingt um Zeugen. Und das Jahr des Glaubens soll uns eigentlich noch tiefer in diese Beziehung, in diese Zeugenschaft hineinführen. Dann können wir evangelisieren. Aber das ist die Voraussetzung. Wenn Sie unser größtes Problem in unserem Breiten, denke, gilt für uns alle, unser größtes Problem ist doch die Weitergabe des Glaubens. Ich habe noch in meiner Familie den Glauben kennengelernt. Und zwar nicht bloß theoretisch, sondern praktisch, wie meine Mutter mit Gott umgegangen ist, wie mein Vater mit Gott umgegangen ist. Das war während dem Krieg. Wenn da was war, Not oder irgendwie, Bomben und Zeugs, nicht, wie die mit Gott geredet haben, wie Gott damit drin war und was ich doch als Kind schon erlebt habe, wie Gott eingewirkt hat. Also, sehen Sie, man hat es daheim gelernt. Aber viele Eltern vermögen den Glauben nicht mehr weiterzugeben. Vielleicht haben sie selber nur eine theoretische Gottesbeziehung, ein Glaubenswissen. Sie wissen was, aber sie haben diesen Gott nie erfahren, sind ihm nie begegnet. Mir fällt das immer wieder sehr schmerzlich auf, wenn Leute, die eigentlich äußerlich gläubig, und zwar ehrlich, gläubig, gelebt haben. Es kommt ein Schicksalsschlag und weg sind sie vom Fenster. Ja, was ist das für ein Gott, was tut er uns an, wieso straft er uns und so, und das, wo wir doch alles gemacht haben. Und weißt du, auf einmal merkt man, was haben die für eine Gottesvorstellung? Sehen Sie, die haben es gut gemeint, verstehen Sie, aber es hat ihnen noch was Wesentliches gefehlt. Es war ein Sachglaube, aber kein persönlicher Glaube. Das ist ein Unterschied. Und Sie müssen überlegen, am besten heute Abend noch, wie ist meine Beziehung zu Gott? Habe ich mir einen Sachglauben? Das heißt, ja, ich weiß um Gott und klar und lebe auch und bin es gewohnt und mache das auch weiter. Es ist schon was da, verstehen Sie? Aber es ist nicht ein so persönlicher Glaube, sodass ich selbst mit Gott nach Golgotha gehe. Oder? Dass ich ihn selbst noch auf Golgotha verstehe. So persönlich. Wie oft flicke ich an Gott rum? Fragen Sie sich mal. Wie oft will ich Gott beibringen, was er besser machen kann? Kritisiere an ihm, was er wieder falsch gemacht hat. Und ein Gott, der Fehler macht, ist kein Gott, das ist ein Götze. Aber kein Gott. Das kann nicht Gott sein. Was habe ich für eine Vorstellung? Was habe ich für eine Beziehung zu ihm? Ich sage Ihnen einfach mal so Dinge, einfach so nah, sagt man schwäbisch, ja. Um vielleicht zu merken, aha, da kann ich noch was gewinnen. Da fehlt noch was. Man muss ja immer manchmal zuerst merken, mir fehlt was, damit man etwas Neues riskiert. Weil das, was ich noch nicht erfahren habe, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ich merke, da scheint es noch was zu geben, was ich noch nicht erfahren habe, dann kann ich mich darauf einlassen. Und das geht es. Also die Weitergabe unseres Glaubens ist ein Hauptproblem. Nicht? Deshalb Evangelisierung, Vertiefung des Glaubens. Und zwar Weitergabe der Überzeugungskraft des Glaubens. Und die kann nur sein, wenn ich Gott begegnet bin. Wie Paul der VI. In seinem Rundschreiben Evangelisation, er schreibt, die Leute von heute, die Menschen von heute, hören lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn sie auf Gelehrte hören, dann nur, wenn diese Gelehrten zugleich auch Zeugen sind. Hat er 75 geschrieben. Und das ist es nämlich. Und schauen Sie, und das ist der Sinn der Exerzitien, tiefer in Gott hineinzufinden, um noch mehr Zeuge zu sein für die suchenden Menschen. Deshalb möchte ich Sie einfach einladen, in diesen Tagen der Exerzitien, hier oder zu Hause, einmal in Ihre eigenen Lebenserfahrungen mit Gott hineinzuhören, in Ihren Glaubenswegen mal hineinzuhören. Vielleicht haben Sie verschiedene Erfahrungen gemacht, vielleicht sogar sehr tiefe, und haben sie wieder vergessen. Vergessen, einfach so durch den Lauf der Zeit oder zugedeckt durch negative Erlebnisse. Und deshalb in Exerzitien, gerade auch im Sinn der klassischen Exerzitien, ist erstens einmal wichtig, zuerst Gottes Liebe und Güte erfahren. Also, das heißt, ich brauche Zeit für Gott. Nehmen Sie sich hier die Zeit, die Sie haben, wo Sie einfach bei ihm sind, wo Sie vor ihm sind, im Tabernakel oder auf Ihrem Zimmer, wo Sie einfach Gott in mir oder eben gerade auch im eucharistischen Herrn, er ist ja nicht einfach nur da, er handelt an mir, wo ich mich einfach ihm aussetze, auch schweigend aussetze. Vielleicht einen Gedanken, den ich vielleicht mitgenommen habe aus dem Vortrag, kann ja sein, wo ich irgendwo mich angesprochen fühlte, diesen Vater, den möchte ich endlich erfahren. Dem möchte ich begegnen. Den kenne ich ja noch gar nicht. Und dann gehe ich zu ihm und sitze vor ihm hin und sage, Herr, ich bin bereit, offenbare dich mir. Ich will dich anerkennen, ich will dich lieben und ich will dich mehr lieben. Aber offenbare dich mir. Jetzt bin ich da. Da brauchen Sie nicht viel Worte. Reden Sie Gott nicht tot. Hören Sie mehr, seien Sie da, Ihr Dasein vor ihm, das Aushalten der eigenen Armut vor Gott, des Nichts-mehr-Könnens, das ist Ausdruck Ihrer Liebe, das ist der Ausdruck Ihrer Anbetung, das ist der Ausdruck Ihres Lobpreises. Ja? Ihr Dasein, für ihn nur Zeit haben und nicht nach Lust und Laune mit Gott umgehen. Ja? Auch wenn es mir schwerfällt, ich bleibe da, auch wenn ich keine Lust habe. Gerade wenn ich keine Lust habe, das ist das Geeignetste. Denn dann ist Ihre Liebe ganz selbstlos. Wenn Sie nur beten, wenn Sie Lust haben, dann ist es ein reiner Egoismus. Aber wenn Sie beten, auch wenn Sie keine Lust haben, dann ist es keusche Liebe. Das ist reine Liebe. Da meine ich nur Gott und nicht mich. Also auch nicht davonlaufen, sich ihm aussetzen, da sein, aber ihn einladen. Offenbare dich mir. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Nach deinem Willen, aber offenbare dich mir. Das brauchen Sie Gott nicht dreimal sagen. Er will sich ja mir offenbaren. Er will sich ja als Vater mir zeigen. Nicht? Das ist ja seine ganze Sehnsucht, was ja für uns Menschen kaum vorstellbar ist. Ja. Also das ist der erste Schritt. Also ein wichtiger Punkt in der Exerzitien, die Liebe und Güte Gottes erfahren. Also sich ihm aussetzen, ihn darum bitten. Und dann kann ich ihn auch loben und lieben, in dem Maße. Ein zweiter Schritt. Sie werden immer wieder auch merken, die positiven Erfahrungen, auch mit Gott, die vergisst man manchmal schnell. Überlegen Sie mal, Sie haben manche positive Erfahrungen gemacht und haben Vorsätze gemacht, da hat sich der ganze Himmel gefreut. Nach 8 Tagen war alles vergessen. Stimmt's? Wie schnell vergessen wir positive Erfahrungen mit Gott? Aber was uns bleibt, das sind die schlechten Erfahrungen. Leiterfahrungen, Erfahrungen von Sinnlosigkeit, nicht? Die Dinge, die stehen oft bei uns im Vordergrund. Und auch das ist jetzt einmal wichtig. In den Exerzitien mal ganz ehrlich in sich hineinhören. Auf das Negative, auf die Sünde. Ohne sich rauszureden. Reden Sie sich, was Sünde angeht, nicht heraus. Ja, lieber Gott, ja, ich kann ja nichts dafür. Ja, bei der Geschichte, wo ich habe und bei der Umgebung, da musst du doch ärgern, da musst du doch fluchen, da musst und so weiter. Nichts da, nichts da. Keine Ausrede. Ist das klar? Sonst kann Gott nicht handeln. Sondern grundehrlich zu sich selber. Das macht sie frei. Alles, was sie vertuschen, führt sie in die Sklaverei der Unfreiheit. Haben Sie selber schon erlebt. Sind Sie nie wohl. Wenn Sie aus der Beichte kommen und sagen, Mensch, ich habe den ganzen Misthaufen mit Parfüm übergossen. Nicht? Das hat sogar noch gut gerochen, diese Sünde. Ne? Dann ist es Ihnen nicht wohl, oder? Keinem von uns. Sehen Sie, grundehrlich. Schauen Sie in sich hinein. Wo ist das Dunkel in mir? Ohne Ausrede. Wenn Sie das Dunkel im eigenen Leben erkennen wollen, dann kann ich es vor Gott bringen. Dann kann es vom Licht erleuchtet werden. Nicht? Und Sie werden auch merken, wenn Sie grundehrlich einmal auch in das Dunkel Ihres Lebens hineinschauen, viele, viele dunkle Stunden, ob es jetzt mit Sünde zu tun hat oder andere Formen der Dunkelheit, vielleicht auch Formen der Sinnlosigkeit, wo Sie vielleicht erlebt haben, werden Sie aber merken, in diesem Dunkel erscheint irgendwo etwas Auffälliges. Nämlich etwas, was mich durchgetragen hat. Dass ich in dem Dunkel nicht untergegangen bin. Dass mich das Dunkel nicht zugedeckt hat. Dass die Sinnlosigkeit mich nicht aufgefressen hat. Dass das Leid mich nicht von Gott getrennt hat. Und so weiter. Sie werden plötzlich merken, ja, eigentlich, ich habe vielleicht oft gehadert mit Gott, ich habe vielleicht oft geschimpft mit Gott und weiß ich was und habe ihn wieder hängen lassen. Aber immer wieder war was, was mich wieder zu ihm gezogen hat, oder? Wissen Sie, ehrlich auf das Dunkel schauen in meinem Leben, um dann aber auch zu erkennen, da war was, was mich durchgetragen hat. Er war da. Er hat sich von meinem Dunkel nicht vertreiben lassen. Eine weitere Erfahrung mit diesem Vatergott. Er hat sich durch mein Dunkel, auch nicht durch meine Sünde, vertreiben lassen. Es war was, was mich immer wieder aufgefangen hat. Ich bin nicht wie manch andere wirklich in dem Leid oder der Sinnlosigkeit versoffen, versunken, verzweifelt. Nein. Ja. Wissen Sie, das sind ja Erfahrungen. Und zwar keine geringen. Wo wir manchmal meinen, ja, ich habe halt einen starken Charakter, ich habe mir halt dann durchkämpft und habe halt wieder versucht zu beten oder so, nicht ich, nichts da, ich. Sehen Sie, das sind Erfahrungen. Auch da einmal hineinhören. Also deshalb Sünde und alles Dunkle ernst nehmen, anschauen und dann aber auch dieses Unsichtbare erkennen, was mich vor dem Abgrund gerettet hat, durchgetragen hat, irgendwo durchgetragen hat. Also es gibt eine Erfahrung in meinem Dunkel, die mich nicht abstürzen ließ. Und ein drittes, wenn wir gerade auch in die Schrift hineinhören dieser Tage, das Wort Gottes, das ja absolut ist, werden wir feststellen, Gott liebt den Sünder. Überall ist das der Tenor der Schrift. Gott liebt den Sünder und er liebt auch sogar seinen Feind. Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich merke gerade auch im Wort Gottes, das ja wirklich jetzt seine Botschaft ist, das, was er tut und mir sagt, dass ich im Wort Gottes feststelle, Gott hat eigentlich immer den ersten Schritt gemacht, nicht ich. Denn bis ich den Schritt gemacht habe, überlegen Sie mal, da war schon etwas in mir, was mich gedrängt hat. Bevor ich den ersten Schritt wieder gemacht habe auf Gott zu, wenn ich mich getrennt hatte, überlegen Sie mal, da war doch etwas, warum Sie den Schritt gemacht haben, oder? Merken Sie es, er hat wieder den ersten Schritt gemacht. Na, wieder, das ist der Sinn dieser Betrachtungen, dieser Tage. Wieder merke ich, Gott war am Werk, der interessiert sich für mich. So uninteressant bin ich gar nicht. Ein Gott kümmert sich um mich, als ob ich der Einzige da auf diesem Erdball wäre. Wenn Sie, Gott ist nie ein Trommler. Der haut nicht auf die Pauke, der scheppert und kleppert. Und dann merkt man, er ist im Annahen, sondern er ist immer im Säuseln des Windes. Nie aufdringlich. Gott ist nie aufdringlich, darum ist er leicht zu überhören. Schauen Sie, und deshalb brauchen wir Stille. Jetzt, in diesen Tagen. Und ich möchte Sie einladen, dass wir wirklich ab morgen, ab der Heiligen Messe, morgen früh, vielleicht gibt es noch was zum Reden, dann wird das noch ausredet, aber ab der Heiligen Messe dann ganz und gar ein Stillschweigen einmünden. Wenn Sie, dass wir das hören können, wenn wir in unser Leben hineinhören. Ich habe gerade gesagt, wir wollen ihn erfahren und bitten ihn darum. Und im zweiten Schritt sagten wir ja, im Dunkel kann ich merken, ich bin nicht untergegangen. Herr, ich stoß wieder auf ihn. Oder jetzt, die Schrift erinnert mich. Du hast nicht den ersten Schritt gemacht. Zu diesem Schritt, den du gemacht hast, hat dich etwas gedrängt. Da war etwas. Vielleicht war es das Wort eines Menschen, durch den Gott dich angesprochen hat. Vielleicht war es etwas, was du gelesen hast. Vielleicht war es plötzlich etwas, was in deinem Innern dich wieder gedrängt hat. Da könntest du doch mal wieder beten. Oder mit Gott versuchen. Verstehen Sie? Er hat, und auch das wieder in der Stille wahrnehmen. Mensch, Herr, du hast ja angestoßen. Stimmt. Mal die Situationen wieder kommen lassen. Wenn Sie spüren, da gibt es viel zu betrachten. Da brauchen wir Zeit. Das geht nicht so geschwind. Ich muss das zulassen. Ich muss mein Leben durchbetrachten anhand des Wortes Gottes. Der vierte wichtige Gedanke für diese Tage, was sich daraus folgert, ist die Frage, glaube ich das überhaupt? Glaube ich, dass er mich gedrängt hat, wieder einen Schritt auf ihn zu machen? Dass er mich im Dunkel durchgetragen hat? Dass er mir ganz persönlich begegnen will? Glaube ich das überhaupt? Also es geht jetzt, wie Ignatius sagen würde, um Scheidung und Entscheidung. Ich muss das Dunkel vom Licht scheiden. In meinem Innern. Ich muss das Licht entdecken, auch dort, wo dunkel war. Scheidung und dann entscheiden für Christus, für den Vater, für das Licht. Das sind ganz wichtige Dinge. Machen Sie keine Exerzitien so mit ein paar fromme Tage, nicht? Und ja, das ist ganz angenehm, ich bin jetzt wieder so richtig erholt oder auch nicht, je nachdem. Aber das bringt nichts. Exerzitien sind Tage der Entscheidung, wo mein Leben anders weiterläuft, als bisher gelaufen ist. Sonst hat es keinen Sinn. Aber versuchen Sie, diese Schritte sich zu merken und sie in diesen Tagen zu tun. Aber lassen Sie sich Zeit, Sie haben Zeit. Ja? Und die Stille ist so hilfreich, weil dann die Dinge aufsteigen können in meinem Innern. Also, es geht bei diesem vierten Schritt dann um Scheidung, Licht, Dunkel, Entscheidung für das Licht. Und ein fünfter Schritt, wer sich für Gott entscheidet, das heißt, wer umkehrt, wie die Schrift sagt, der empfängt den Heiligen Geist. Die Umkehr, die Hinkehr zu Gott ist die Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Umkehr heißt ja im Hebräischen Metanoein, das Wort ist nicht so glücklich meines Erachtens, das wirkliche Wort heißt Umdenken. Metanoein heißt Umdenken. Wie beurteilen Sie alles in Ihrem Leben? Doch von sich her, oder? Ich sehe das so. Das ärgert mich. Ich sehe alles von mir her. Der quält mir. Der quält mir nicht. Umdenken heißt einmal alles von Gott her sehen und nicht mehr von mir her. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Ich bin nicht das Maß, der alles zu beurteilen hat, als ob ich der Vollkommene wäre und ich habe dann die Möglichkeit, alle anderen da einzuordnen. Nein. Umdenken heißt weg von sich hin zu Gott. Wieder geht es um Begegnung. Von Gott her alles sehen. Von Gott her mein Leben betrachten. Von Gott her die Ereignisse in der Gesellschaft, in der Welt. Was läuft denn zurzeit? Was ist denn los? Was will Gott sagen? Wie sieht das Gott? Große Katastrophen, Tsunami und so weiter. Von Gott her einmal denken. Von Gott her einmal sehen. Da sieht es eventuell ganz anders aus, wenn ich diesen Gott auch kenne. Darum muss ich ihm begegnen. Ich muss seine Liebe erfahren. Dann kann ich von ihm her denken. Ein Gott der Liebe, was hat er vor, wenn solches Unheil passiert? Was hat er vor? Was macht er damit? Verstehen Sie? Von Gott her, das ist Umdenken. Und dann kann Heiliger Geist kommen und der kann mich erleuchten. Dann kann ich durchschauen. Dann kann ich erkennen, wo andere verzweifeln, sehe ich einen Sinn, sehe ich ein Licht. Das ist das Wirken des Geistes. Schauen Sie, und das alles ist der Sinn von der Exerzitien, der klassischen Art. Ja. Und ein sechstes noch, wenn ich diesen Heiligen Geist erfahre, dann erfahre ich durch ihn die neue Gemeinschaft der Kirche, die wir sind, der Leib Christi. Er schafft das. Nicht? Er verbindet uns. Er verbindet uns untereinander zum Leib Christi und verbindet uns mit Gott, dem Vater. Also tun Sie diese sechs Schritte in diesen Tagen durchschreiten. Ja? Unbedingt. Wissen Sie, ich sage wir oder Mann, ich weiß nicht, was richtig ist. Wir sprechen heute lieber über Theologie, über den Papst und die Bischöfe und so weiter, nicht? Denn da bin ich persönlich nicht betroffen. Auch wenn ich über Theologie und über Gott rede, bin ich persönlich nicht betroffen, brauche ich mir nicht entscheiden. Nicht? Aber bei diesen sechs Schritten, da kann ich mich nicht draußen halten. Wissen Sie, da geht es um mich. Und da kann ich nur in diese Begegnung mit Gott eintreten und dann die erfahrene Liebe Gottes, wie auch immer, Güte Gottes, als Zeuge weitersagen. Also spüren, zuerst brauchen wir das Kerygma und dann erst die Katechese. Das heißt, ich muss zuerst die Erfahrung mit Gott haben, dann nützt mir die Verkündigung etwas. Das heißt, dann nützt mir die Lehre über Gott etwas. Ich muss es zuerst erfahren haben. Und wir machen es immer umgekehrt, machen es erst Katechese und zum Kerygma kommt es schon gar nicht mehr. Wir lehren die Leute theoretische, fromme Thesen, nicht, die keinen berühren. Nicht? Schade. Statt den Menschen zuerst in die Begegnung mit Gott zu führen, dass das in der Exerzitien, dann lese ich den Katechismus mit Begeisterung. Dann will ich wissen, will ich alles wissen über Gott. Wenn ich ihm begegnet bin. Wer ist dieser Gott, den ich da erfahren habe? Dann interessiert er mich. Verstehen Sie? Das ist der Weg. Da muss ich auch jungen Menschen, auch in der Familie, den Kindern die Erfahrung mit Gott zuerst beibringen, also mit ihnen gehen. Ja? Wenn ich da dran denke, wenn daheim, ich weiß noch ganz genau, da ging die Pulvermühle in die Luft. Bei uns war eine Pulverfabrik im Krieg. und Scheibenei und überall. Und mein Vater war auch gerade im Betrieb, aber im Nebendran, Kunsthalle. Meine Mutter war das Erste. Hans, schnell, da ist was passiert. Schnell. Und dann mit mir in Hergezwinkel gerannt. Oben beim Hergezwinkel haben wir bettet, nicht? Und dem Vater ist nichts passiert, ist alles gut gegangen. War Tote dort, alles Mögliche hat es gegeben. Natürlich ist gar nichts passiert. Wenn Sie, oder wenn ich denke, wo die Marokkaner eingekriegt sind, das haben sie dann in unserem alten Bauernhaus, haben sie da Sofa um mein Bett belagert. Das waren so die Sergeants, nicht? Und meine Mutter hat gesagt, das war ja damals was wildfremde Leute, nicht? Der Feind. So ungefähr. Nicht? Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also, die wollten bei uns übernachten. Nicht? Und meine Mutter gesagt, Mensch, komm, wir betet, dass sie wieder gegangen. Da haben wir betet. Ja, und dann haben die SS in Donaueschingen ein bisschen Klim-Klim gemacht und alle sind wieder aufgerückt und nachher in Donaueschingen haben wir und unser Haus wieder leer gehabt. Ja. Ich habe das einfach immer dauernd erfahren mit meiner Mutter und Vater. Wenn was war, haben wir uns, ging das immer mit Gott und der hat gehandelt. Verstehen Sie? Die Kinder müssen zuerst erfahren, diese Erfahrung mit Gott. Mensch, der reagiert ja. Der ist ja nicht bloß eine Gipsfigur. Der hört ja sogar. Der handelt. Nicht? Das sind die Dinge. Ich muss zuerst das Körig mal haben. Aber dazu sind wir jetzt in Exerzitien. Ja. Aber das ist eine sehr wichtige Sache. Darum brauchen wir jetzt in diesen Tagen einfach auch die Stille. Die Stille ist etwas, was Voraussetzung überhaupt ist, um Gott zu begegnen. Und wenn Sie noch nicht gewohnt sind, haben Sie den Mut, es zu riskieren, einfach in der Stille zu bleiben, auch in der inneren Stille. Wissen Sie, es geht manchmal 2-3 Tage, das ist schon wieder fast rum, bis wirklich die innere Stille tatsächlich eintritt. Denn es ist so viel Lärm in uns drin und um uns. Nicht? Sie kommen aus dem Lärm jetzt, aus der Welt um Sie herum. Nicht? Da scheppert es und kleppert es und da ist immer was los. Da rasselt immer ein Kasten, nicht? Und so weiter. Und jetzt zur Stille kommen, das geht manchmal eine Weile. Haben Sie Geduld mit sich selber. Aber riskieren Sie es. Gott kann man nur in der Stille begegnen. Er macht kein Geschrei, er tobt nicht. Sie kennen das ja von der Schrift. Vielleicht darf ich Ihnen noch einfach einige Sätze schon zum Anfang einmal vorlesen, wie Gott, der Vater dieser Madre Eugenie, die ja unheimlich viel durchgemacht hat und mitgemacht hat, aber wie er sich hier offenbart hat, wo er sie gebeten hat, er will sich jetzt einfach noch einmal der Welt offenbaren. Aber das Ziel ist nicht einfach nur, dass er bekannt ist, sondern damit die Welt gerettet wird. Dass die Menschen gerettet werden. Es kommen Texte drin vor, wo er sagt, wenn die Menschen ihn anerkennen als den Vater, nicht, könnte die Welt in Frieden kommen. Oder wenn wir auch früher mehr auch den Vater verkündet hätten, diese Liebe des Vaters. Der Vater, der am Anfang meiner Existenz steht, der hat mich ja ins Leben gerufen. Ja? Ich bin ja nicht irgendwas Zufälliges. Ich bin ja nicht entstanden, weil irgendwie zwei Zellen sich berührt haben. Da entsteht doch kein Geist, da besteht doch keine Person. Das ist doch unlogisch. Das ist absolut unlogisch. Eine Person, das ist geschaffen. Jeder von uns ist persönlich geschaffen und nicht irgendwo entwickelt, nicht? Aus nichts zu etwas, das gibt's doch nicht. Oder aus Materie zu Geist, das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist doch Unsinn, nicht? Lassen Sie sich so Zeugs nicht einreden. Der Schöpfer steht am Beginn meines Seins. Das ist etwas Wunderbares. Und er hat ein Interesse an mir. Der ist der, der wirklich den Vatertitel eigentlich nur allein verdient. Alles andere ist ein Abklatsch. Selbst der beste Vater ist ein Abklatsch. Gegenüber dem, was er von sich sagt zu uns. Wissen Sie, ich denke, es ist so ein bisschen allgemein. Immer so gleichsam von Jesus den Eindruck, Er muss immer den Vater etwas zurückhalten. Der steht immer mit dem Stecker hinter uns und will immer gleich draufpritschen. Aber Jesus steht immer dazwischen und tut ihn wieder ein bisschen ablenken. Haben Sie da so eine Vorstellung? Sie haben eine Vorstellung vom Gott Vater wie eine Kuh vom Sonntag. Schrecklich. Ja? Und er will sich mal offenbaren. Sein erstes, was er sagt, ist, das, was ihn am tiefsten innerlich berührt und verletzt, also negativ berührt, ist, dass es Menschen gibt, die Angst haben vor ihm. Er hat gesagt, es ist für ihn so unvorstellbar, dass sie Angst haben, der sie so unendlich liebt. Also überlegen Sie mal, haben Sie Angst vor dem Vater, vor Gott? Ja? Das ist seine größte Not, sagt er, also mal menschlich ausgedrückt Not. Ja? Das ist das, was ihn am tiefsten verletzt, wenn man von Gott von Verletzung sprechen kann. Ne? Das muss man mal so ein bisschen übertragen. Und er sagt zu dieser Schwester gleich am Anfang, jetzt ist meine Stunde gekommen. Und er sagt, ich komme, um den Menschen, diesen meinen Kindern, das zu erklären, was sie bis jetzt noch nicht vollkommen verstanden haben, sagt er. Was sie bis jetzt noch nicht vollkommen verstanden haben, was denn? Und er sagt, ich komme selbst und bringe das brennende Feuer des Gesetzes der Liebe, damit ich mit seiner Hilfe die gewaltige Eisschicht, das ist die Angst, diese Eisschicht, die die Menschheit umschließt, schmelzen und in ihrer Wirkung aufheben kann. Also er kommt gleichsam mit dem brennenden Feuer des Gesetzes der Liebe. Er ist reine Liebe. Er kann nie Hass sein. Er kann nie was anderes sein. Wenn Sie, auch wenn wir von Strafe Gottes reden, das ist immer ein komisches Wort. Er straft nicht, sondern überlässt den Menschen, der absolut nicht zu belehren ist, den überlässt er seinem eigenen Tun. Das ist die Strafe Gottes. Er überlässt ihn einfach seinem eigenen Tun, damit er einsieht, was für einen Blödsinn er macht, um dann umkehren zu können. Das ist das, was man auch Zorn Gottes nennt. Zorn Gottes ist eine, wie soll man sagen, Seite der Liebe Gottes. Es ist nicht ein Zorn, wie wir den affektiv haben, verstehen Sie so. Sondern Zorn Gottes meint immer, schauen Sie mal in der Schrift, immer Gott sucht den Menschen. Der Zorn Gottes hat immer das Ziel, den Menschen wieder zurückzuholen. Zu Gott zurückzuholen, zum Glück zurückzuholen. Immer. Der Zorn Gottes will nie vernichten. Der menschliche Zorn will kaputt machen, will zerstören. Und da merken Sie, das ist was ganz anderes, nicht? Und er spricht von seiner geliebten Menschheit. Oh, ihr Menschen, die ihr meine Kinder seid. Durchbrecht doch die Fesseln, mit denen euch der Teufel bisher gebunden hielt, durch die Angst vor einem Vater, der nichts als Liebe ist. Durchbrecht die Fesseln, mit denen euch der Teufel bisher gebunden hielt, durch die Angst vor einem Vater, der nichts als Liebe ist. Ja? Da fällt Ihnen sofort die Stelle in der Genesis ein, Paradies, nicht? Wo die Schlange ja den Menschen ja klar gemacht hat, dieser Gott, der gönnt euch was nicht. Der will nicht, dass ihr auch so seid wie er und so weiter. Verstehen Sie, macht ihnen, und dann haben sie Angst. Verstecken sich. Sie kennen doch die Stelle. Ja? Als Gott ruft, Adam, wo bist du? Ja, ich habe Angst, ich habe mich versteckt, ich habe Angst. Das meint er. Nicht? Durchbrecht die Fesseln, mit denen euch der Teufel bisher gebunden hielt, durch die Angst vor einem Vater, der nichts als Liebe ist. Und lassen Sie es mal ins Herz und schauen Sie mal, gibt es vielleicht doch in meinem Herzen einen Vaterbegriff, der mich hindert, Gott als diesen liebenden Vater anzunehmen? Wenn Sie im Kopf da oben, da haben Sie den richtigen Gott. Das wissen Sie. Gott ist die Liebe. Das steht da oben. Steht beim heiligen Johannes. Das wissen Sie. Aber dieses Wissen, Gott ist die Liebe, das hat keinen Einfluss auf Ihr Leben, oder? Das Gottesbild in Ihrem Herzen hat Einfluss auf Ihr Leben. Und was für ein Gottesbild ist da drin? Ist es wirklich dieser unbenennliche Liebe? Ist es das? Ist es der? Oder ist wirklich auch in mir die Angst vor ihm? Vielleicht aus Erfahrungen mit dem eigenen Vater auf dieser Welt. Und er sagt, kommt, tretet frei herzu. Ihr habt alle das Recht auf eine enge Verbindung mit eurem Vater. Ihr habt alle das Recht auf eine enge Verbindung mit eurem Vater. Weitet euer Herz und bittet meinen Sohn, Jesus, nicht, damit er euch meine Wohltaten an euch immer besser begreifen lasse. Jesus offenbart uns ja den Vater. Sein ganzes Leben ist, den Vater zu offenbaren. Es gibt viele Wege zu Jesus. Da können Sie sogar über die Esoterik können Sie zu Jesus finden. Ich kenne verschiedene, die dann plötzlich gemerkt haben, das kann es nicht sein und sind bei Jesus dann positiv gelandet. Nicht? Aber es gibt nur einen Weg zum Vater. Zu Jesus gibt es viele Wege, aber zum Vater gibt es nur einen Weg, nämlich Jesus. Und darum sagt er hier, nicht? Bittet doch meinen Sohn, denn er, das ist, deshalb ist er gekommen. Er will uns den Vater zeigen. Ja? Oder er drückt sich dann auch noch so aus, o ihr, die ihr Gefangene des Aberglaubens und auch teuflischer Gesetze seid, brecht aus dieser tyrannischen Sklaverei und kommt zur Wahrheit der Wahrheiten. Das ist, dass Gott die Liebe ist. Das ist die Wahrheit der Wahrheiten. Wenn Sie, er spricht ja zu allen Menschen, auch zu solchen, die in allem möglichen Aberglaubenszeug drin sind oder teuflischen Gesetzen drin sind. Sie kennen ja die Sachen alle, was alles um uns herum ist oder wo man vielleicht selber schon reingerutscht ist. Erkennt den, der euch erschaffen hat und der euer Vater ist. Erkennt ihn. Geht nicht hin und beansprucht, von euren Rechten Gebrauch zu machen, indem ihr jenen Anbetung und Verehrung zollt, die euch zu einem ja, bisher unnützen Leben verführt haben, sondern kommt zu mir. Also er meint die ganzen Formen der Götzen und woran man sich hängt, wo man sein Glück sucht und so weiter. Kommt zu mir. Ich erwarte euch alle, denn ihr seid alle meine Kinder. Und ihr, die ihr im wahren Licht seid, also er hat vorher die angesprochen, die unter dem Nebel des Aberglaubens laufen oder sogar eben der anderen Seite huldigen. Und jetzt spricht er zu denen, die im wahren Licht seid. Sagt jenen, wie angenehm es ist, in der Wahrheit zu leben. Wissen Sie, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Ich muss das in Gott erfahren haben, um dann Zeuge zu sein. Wirklich in diesem Sinn, wie er es hier sagt, ihr, die ihr im wahren Licht seid, sagt jenen, wie angenehm es ist, in der Wahrheit zu leben. Sie können Menschen begegnen, die haben alles. Aber glücklich sind sie nicht. Sie suchen immer noch Neues. Nicht? Weil einfach die Dinge, die können mich schwind begeistern. Sie kriegen jetzt vielleicht ein neues Fahrrad oder vielleicht ein Auto, ich weiß ja nicht was, oder ein Haus. Oder, nicht? Da ist man begeistert. Und nach ein paar Wochen ist man es gewöhnt. Dann ist das Blech und dann, wenn es mal anfängt, verrostet sowieso. Dann brauchen wir schon wieder was anderes. Ja? Das heißt, es füllt mich nicht aus. Es gibt mir auch das, was mir vielleicht Freude macht, was mir auch Freude machen darf, verstehen Sie? Aber muss mir klar sein, auch wenn mir Freude, es vergeht wieder. Und vor allem, wenn ich in ein Leid komme, in eine Not, nützt mir mein Mercedes gar nichts. Verstehen Sie? Die Freude am Auto hilft mir nicht durch eine Not hindurch. Hilft mir nicht durch ein Leid hindurch. Verstehen Sie? Ich sage jetzt nur Beispiele. Das Irdische, ich kann das ja haben, Gott gibt es mir uns ja zum Gebrauch. Aber wir müssen uns mal klar werden, wenn wir daran unsere Freude hängen, werden wir nicht glücklich. Wir können Dinge im Leben nicht durchleben mit diesen vergänglichen Glücksfetzen, die uns ja auch gegönnt sind. Aber es darf nicht das Tragende sein, verstehen Sie? Ich kann es nutzen, kann mich freuen, aber ich soll mich nicht dran binden. Dann bin ich schon wieder Sklave und Unfreiheit ist nicht Glück. Absolut nicht Glück. Ja. Das ist das, was er sagt. Ihr, die ihr im wahren Licht seid, die ihr Gott erfahren habt und spürt, aus der Kraft kann ich einfach auch harte Dinge durchstehen, ja? Und bin trotzdem innerlich im Frieden. Sagt denen, wie angenehm es ist, in der Wahrheit zu leben. Also merken Sie, aber das muss ich erfahren haben. Und zudem sagt diesen Christen, diesen Geschöpfen, meinen Kindern, wie wohltuend es ist, daran zu denken, dass es einen Vater gibt, der alles sieht, der alles weiß, der allem vorsorgt, der unendlich gut ist, der leicht zu verzeihen weiß, wenn ich um Vergebung bitte, der nur ungern und zögernd bestraft, er drückt es mit Strafe aus, eben im Sinn des sich mir überlassen, nur ungern und zögernd, sagt ihnen schließlich, dass ich sie im Unbill des Lebens nicht im Stich lassen werde. Also doch wunderbare Worte von einem Gott, der allmächtig ist und die Liebe ist. Und wo schreien sie zuerst hin, wenn sie irgendwo juckt? Nach wem rufen sie? Überlegen Sie mal. Bis dann niemand mehr helfen kann, dann fällt es uns ein, da könnte noch über der Wolke auch noch jemand schweben. Ja. Wissen Sie, das ist kein Verhältnis. Denn das Erste muss immer er sein. Das muss immer klar sein. Er ist da und er kann das. Und wenn er es nicht tut, dann ist das andere eben für mich das Wichtigere. Und kann ich das glauben? Habe ich eine solche tiefe Beziehung zu diesem Gott der Liebe, dass ich weiß, der macht keine Dummheiten, auch nicht in meinem Leben. Und wenn es manchmal auch dick kommt. Und wer kennt das nicht, das Dickkommen? Dann sagt er noch, ich werde sie nicht verlassen in Trauer und Kummer des Lebens. Und zwar auch ohne Verdienst. Sie sollen zu mir kommen. Ich werde ihnen helfen. Ich werde ihre Last erleichtern. Ich werde ihr so bitteres Leben versüßen und sie mit meiner väterlichen Liebe berauschen, um sie zu beglücken für Zeit und Ewigkeit. Für Zeit und Ewigkeit. Hier und dort. Und wenn Sie das erfahren, wenn Sie ihn erfahren haben und mit ihm leben und gelebt haben, dann wissen Sie, es ist einfach eine, auch wenn gar nichts da ist, was jetzt viel Spaß macht und so, Sie sind immer nicht zufrieden, Frau Kraft, Sie wollen mir gar nichts tauschen. Es ist ein unheimlich, aber ganz ruhig, aber ganz stark, das ist es. Da sagt er noch, und ihr, meine Kinder, die ihr den Glauben verloren habt, spricht es also auch solche an, und in der Finsternis lebt, erhebt eure Augen und ihr werdet ein strahlendes Licht sehen, das euch erleuchten wird. Also er wendet sich an alle möglichen Menschen, an alle, an die Ungläubigen, alle. Er will allen sich offenbaren als der Vater. Also es waren jetzt bloß einmal ein paar so Gedanken, die er dieser Schwester Eugenia gesagt hat. Und Sie merken, stimmt genau überein mit dem Wort Gottes, das wir auch noch miteinander betrachten.